Wir wollten in einer Alp in der Schweiz mit 70 Lehrlingen und etwa 30 Adventisten eine Alpstallung bauen vom Wohlfahrtswerk aus. Und ich habe das alles geplant und organisiert. Wir hatten die Holzbalken, um das Gebäude, den Dachstuhl zu bauen, von einem Abbruch auf einem Flugplatz. Da wurden Hallen abgebrochen und uns wurde das Holz angeboten. Und ich musste jetzt dieses Holz alles bereit machen, und zwar richtig abgeschnitten auf die richtige Länge, weil da oben auf der Alp, auf dem Berg oben, ein Stall 43 Meter lang für 100 Kühe, da oben hat es keinen Strom und so musste so vieles als möglich bereit sein. Und gerade bevor ich einige Leute gesucht habe, um im Tal unten das Holz zuzubereiten, ruft mir eine Adventistin an aus der französischen Schweiz. Ihr Mann ist Arzt, bekannte Leute, und die Frau sagt: Bruder Dobler, könntest du Hilfe brauchen? Mein Sohn ist im Medizinstudium, er hat Urlaub und er möchte eine Woche etwas Gutes tun. Ich habe gesagt, selbstverständlich, bin gerade froh, wenn er kommt. Wir waren etwa 4 Leute für diese Arbeit mit diesem jungen Studenten. Und die Arbeiter haben bei mir übernachtet, gewohnt. Meine Frau hat für uns gekocht. Am Abend kamen wir wieder heim, haben das Mittagessen mitgenommen. Und so haben wir am Morgen unsere Andacht gemacht, wie gewohnt. Wir haben beim Essen gedankt für das Essen, wie es ja selbstverständlich ist. Am Abend haben wir etwas aus der Bibel gelesen miteinander. Und am zweiten Tag sagt dieser Student plötzlich zu mir, als wir da am Arbeiten waren: Du, ich habe eine Frage. Wenn du betest, glaubst du, dass einer zuhört? Glaubst du, dass das weitergeht als bis da an die Decke hoch? Ich zweifle, ob da einer zuhört, ob das nicht nur ein frommes Selbstgespräch ist. Ich war ganz perplex über diese Frage und ich habe gedacht, es gibt nur einen Weg. Diesem jungen Mann werde ich in dieser Woche erzählen, wie der liebe Gott Gebete erhört. Und ich habe begonnen, eine ganze Woche lang immer wieder Erfahrungen zu erzählen. Und eine Erfahrung war dabei, die hat bei diesem jungen Mann etwas ganz Besonderes ausgewirkt. Die will ich euch schnell erzählen. Ich habe einen Freund, der ist ein Segelfanatiker, der ist immer auf dem Wasser. Und der war einmal unterwegs auf dem Vierwaldstättersee mit seinem Segelschiff. Und er hat etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, war etwa 6 Meter tief, hat er hantiert auf dem Schiff, die Segel eingezogen und Verschiedenes gearbeitet, und plötzlich fällt ihm der ganze Schlüsselbund ins Wasser. Kassenschrank, Geschäftsschlüssel, Autoschlüssel, einfach alles ist da im Wasser unten, 6 Meter tief im Schlamm verschwunden. Keine Möglichkeit, die Schlüssel zu holen. Und dann ist es noch so, wenn man 50 Meter vom Ufer weit weg ist, und das Schiff bewegt sich, und wenn man am Ufer ist, weiß man nicht mehr, wo das Schiff genau war. Ist ja ganz klar, ob 5 Meter weiter zurück oder so, oder nach rechts oder links. Sie kamen dann zum Schluss, eine lange Schnur zu holen, ein Magnet zu besorgen und zu suchen, das Magnet immer bis auf den Grund und wieder aufziehen, vielleicht hängen mal die Schlüssel dran. Und das haben sie gemacht. Längste Zeit probiert, keine Chance, die Schlüssel zu finden. Sie gingen ans Ufer und am Ufer haben sie gestanden und wussten nicht, was machen. Und dann sagt mein Freund zu seinem Kollegen, der nicht ein Gläubiger ist, aber mein Freund ist Adventist, sagt er zu ihm: Weißt du was? Wir könnten eigentlich noch beten, dass Gott uns hilft. Ich sehe keine andere Lösung mehr, als dass Gott uns helfen muss. Sie haben miteinander gebetet, er hat ein Gebet gesprochen, dann ist er rausgefahren nochmals, hat sein Magnet wieder runtergelassen, wieder hochgezogen und das erste Mal hingen die Schlüssel dran. Und das habe ich ihm auch erzählt. Nach der Woche ist er nach Hause gegangen, ich habe ein halbes Jahr nichts mehr von ihm gehört und dann kam ein ganz begeisterter Brief. Und da hat er sein Erlebnis erzählt. Er war mit seinem Freund für einen ganzen Nachmittag am Genfersee, um zu baden und da bei einem Flusseinlauf zu spielen und mit seinem Gummiboot und was sie alles hatten, haben da einen ganzen Nachmittag herumgetollt. Das Auto haben sie stehen lassen am Ufer. Sie waren da ganz alleine, die zwei miteinander. Und sie haben alles ins Auto getan, ihre Kleider, und haben geschlossen und er hat den Autoschlüssel da in die Badhose genommen. Und als es dann langsam kühl wurde am Abend, haben sie gesagt, jetzt gehen wir nach Hause. Als er beim Auto stand, merkte er, dass er den Schlüssel verloren hatte. Irgendwo im Schlamm am Ufer oder in den Steinen im Bach oder irgendwo war der Schlüssel verloren. Sie sind auf und ab gewartet. Sie haben die Hoffnung gehabt, mit den Füßen einmal auf den Schlüssel zu treten und zu merken, dass das kein Stein, sondern ein Schlüssel ist. Aber hoffnungslos. Auf und ab und hin und her und sie kamen zum Punkt, wo sie vor dem Auto standen und nicht mehr aus und ein wussten. Plötzlich kommt ihm die Geschichte vom Vierwaldstättersee in den Sinn. Und er sagt zu seinem Freund, du, mir hat einmal vor einiger Zeit einer eine Geschichte erzählt. Und eigentlich könnten wir es mit dem Beten noch probieren. Die beiden haben miteinander gebetet, gesagt, lieber Gott, wir brauchen den Schlüssel. Du kannst helfen. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt gehe ich nochmals probieren. Er ist in den See gewartet, im Schlamm da, bis er bei den Knien war. Und dann hat er gesagt, jetzt probiere ich einfach mal und hat da in den Schlamm hinuntergereckt mit der Hand. Und er hatte den Schlüssel in der Hand. Der hatte fast einen Schock. Und er hat gesagt, jetzt weiß ich, dass das Gebet weitergeht als zur Decke. Dass einer da ist, der Gebete erhört. Liebe Geschwister, ich habe viele, viele solche Erfahrungen gemacht in meinem Leben. Ich weiß, dass einer da ist, der lebt, der Gebete erhört. Und wir vertrauen oft zu wenig, wir beten zu wenig. Und ich glaube, wenn wir mehr beten würden, dann würden wir auch erfahren, dass Gott lebt. Und ganz besonders, wenn wir für Mitmenschen beten, wenn wir beten, dass Gott uns mit Menschen zusammenführt, die Hunger haben nach dem Evangelium. Ich glaube, dass Gott Gebete erhört. Ich erlebe es immer wieder. Das wäre die Geschichte für die beiden Jungs, aber die Jungen, aber die, ich weiß nicht, wie ihr das sagt in Deutschland, Jungs sind Burschen, aber wir sagen für die Jungen und ich hoffe, dass wir auch als Erwachsene und auch als ältere Geschwister uns das einfach immer wieder merken. Gott erhört Gebete. Ich möchte mit euch heute 4 Kapitel aus der Bibel studieren. Es ist viel Stoff, aber wir wollen im Telegram-Stil durch diese Kapitel gehen. Aber bevor ich sage, welche Kapitel, habe ich eine Frage an euch. Und ich möchte nicht jetzt die Antwort hören, sondern mal die Hände sehen, jener, die wissen, was in diesen 4 Kapiteln steht. Was steht in Offenbarung Kapitel 19, 20, 21 und 22? Darf ich mal wissen, wer weiß, was da drin steht? Also für euch ist es Voraussetzung, für euch beide. Ich möchte mal weiter fragen, was steht in diesen 4 letzten Kapiteln in der Bibel? Diese 4 Kapitel sollten wir eigentlich auswendig kennen. Sind ganz wichtige Kapitel. Bevor wir aber jetzt in diese 4 Kapitel einsteigen, möchte ich noch etwas anderes aufzeigen. 1. Mose Kapitel 1 und 2 zeigen uns, wie Gott alles wunderbar gemacht hat. Es war alles sehr gut. Das Paradies mit Adam und Eva. Herrlich, was Gott gemacht hat in 1. Mose 1 und 2. Die letzten zwei Kapitel der Bibel berichten uns, wie es sein wird, wenn Gott alles neu schafft. Kapitel 22 und 21 in der Offenbarung. Kapitel 3 und 4 in 1. Mose zeigen uns, wie die Sünde in die Welt kam, wie es hinunterging. Und das drittletzte und viertletzte Kapitel der Bibel zeigen uns, wie Gott am Schluss die Sünde vernichten, austilgen wird und wie es dann alles wiederhergestellt wird. Also wir haben Kapitel 1 und 2, Schöpfung, Paradies, Sündenfall. Vernichtung der Sünde, das drittletzte und viertletzte Kapitel der Bibel und die letzten zwei Kapitel, Wiederherstellung des Paradieses. Wir wollen jetzt Offenbarung 19 aufschlagen. Wir wollen diese vier Kapitel nur ganz kurz durchgehen. Ich hoffe, es gibt euch eine Anregung, euch mit diesen vier Kapiteln noch gründlicher auseinanderzusetzen. Offenbarung 19 haben wir zwei Teile. Den ersten Teil, die Erlösten im Himmel, das Glück der Erlösten. Ich lese von Vers 6. Und ich hörte wie eine Stimme, die einer großen Schar, und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es ward ihr gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Johannes ist von diesem Bild der Gläubigen im Himmel bei dieser Hochzeit so beeindruckt, dass er vor dem Engel niederfällt und ihn anbeten will. Und der Engel richtet ihn auf und sagt, bete Gott an. Offenbarung 19 hat einen zweiten Teil. Wir lesen von Vers 17 weg. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen, kommt, versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes. Das ist jetzt das Abendmahl des großen Gottes und nicht das Hochzeitsmahl. Vers 18, dass ihr esset das Fleisch der Könige, der Hauptleute, der Starken, der Pferde, derer, die darauf sitzen, das Fleisch aller Freien, der Knechte, der Kleinen und der Großen. Und Vers 21, der erste Teil, schließt mit der Feststellung, und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferde saß. Was geschieht, wenn Jesus wiederkommt? Alle Gläubigen, Matthäus 25, alle Menschen werden versammelt von der ganzen Welt. Und dann werden sie in zwei Klassen eingeteilt, Schafe und Böcke. Den einen sagt Jesus, geht ein zu des Herrn Freude. Und den anderen geht in die Verdammnis. Das können wir durch alle Gleichnisse lesen. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, Matthäus 13. Da sagt Jesus, die Ernte ist das Ende der Welt, die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut in Bündel bindet und es verbrennt, so wird es am Ende der Welt gehen. Der Weizen wird in die Scheune gesammelt werden, die Engel werden die Gläubigen sammeln und sie werden zu Jesus genommen. Wir haben den Text in der Sabbatschule hier gehört. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn ich wiederkomme, will ich euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wenn Jesus mit all seinen heiligen Engeln kommt, mit Posaunenschall, mit dem Feldgeschrei, mit der Stimme des Erzengels, werden die gläubigen Verstorbenen auferstehen. Die Lebenden werden verwandelt werden, die lebenden Gläubigen, und alle miteinander dem Herrn entgegengerückt werden. Die Gottlosen, sie werden alle umkommen. Darf ich eine Frage stellen? Wer ist noch auf dieser Welt? Wer ist noch da? Hat es noch Menschen auf dieser Welt? Sie sind alle tot, die Gottlosen. Die Erschlagenen des Herrn werden liegen von einem Ende der Erde zum anderen. Jeremia 25. Sie werden nicht beklagt. Sie werden zu Dung werden. Sie werden auf dem Felde liegen. Und zu Dung werden, es ist niemand mehr da, der sie beerdigt und beklagt. Die Gläubigen sind alle weg, die Gottlosen sind alle tot. Wer ist noch da? Satan. Kann er noch Menschen verführen? Kann er die Heiden verführen? Wie lange nicht? Satan sind die Hände gebunden. Er ist gebunden. 1000 Jahre lang kann er keine Heiden verführen. Und nach 1000 Jahren kann er wieder verführen, wird er wieder los. Warum? Weil die Gottlosen wieder auferstehen. Es gibt viele, die lesen Offenbarung 20, Vers 3 und interpretieren diesen Vers ganz falsch. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte oben darauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das vollendet würden 1000 Jahre. Und danach muss er loswerden eine kurze Zeit. Warf ihn in den Abgrund. In der Septuaginta ist das dasselbe Wort. Es ward finster auf der Tiefe, als diese Welt geschaffen wurde. Also Satan wird auf diese Welt geworfen und er muss 1000 Jahre da auf diesem Planeten herummarschieren und sehen, was er angerichtet hat. Nicht irgend in einem Loch. Los wird Satan nach den 1000 Jahren. Wir lesen Vers 5, den ersten Teil. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Nach den 1000 Jahren werden die Gottlosen auferweckt, sie werden lebendig und jetzt ist Satan wieder los. Und was geschieht auch noch nach den 1000 Jahren? Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Und ich, Johannes, sah das neue Jerusalem von Gott herabkommen, wie eine geschmückte Braut. Das neue Jerusalem kommt mit den Gläubigen auf diese Welt. Die Gottlosen sind alle auferstanden, das neue Jerusalem mit den Gläubigen, mit Jesus ist wieder da und Satan ist wieder los. Interessant ist Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. 1000 Jahre sind sie im Himmel. Im Himmel wird Gericht gehalten. Warum muss Gott Gericht halten im Himmel? Muss er die Menschen fragen, was die Gottlosen verdient haben? Das Gericht wird wegen den Gläubigen gehalten. Ich möchte euch nur ein Beispiel sagen. Nehmen wir mal an, meine Frau und ich, wir sind Adventisten, wir gehen in die Sabbatschule, wir beten zu Hause miteinander. Wir tun alles, wie es ein Adventist tun sollte. Wäre es möglich, dass ich ein Doppelleben führen würde und meine Frau das nicht erkennen würde? Wäre das möglich? Es geschieht noch und nöcher. Immer wieder. Aber jetzt angenommen, meine Frau wüsste gar nichts davon, dass ich ein Doppelleben führe. Und eines Tages kommt der Anruf von der Polizei, ihr Mann ist tödlich verunglückt. Schöne Ansprachen am Friedhof, meine Frau würde sich trösten, dass sie ihren Sigi bei der Auferstehung wieder sieht. Und jetzt kommt die Auferstehung. Und sie sucht den ganzen Himmel ab, die Gläubigen, und der Sigi ist einfach nicht da. Und dann geht sie zu Jesus und sagt dem Heiland, warum ist mein Mann nicht da? Ja, den konnte ich nicht in den Himmel nehmen. Bei meiner Frau wäre ein Stachel für die ganze Zukunft, denn sie würde immer denken, hat sich Jesus nicht geirrt? Und jetzt geht sie im Himmel spazieren auf dieser neuen Erde. Sie begegnet andere Leute, die sagen, ich kann einfach nicht begreifen, dass meine Frau nicht da ist. Sie war so fromm. Und warum mein Prediger nicht da ist? Der hat doch so viele Menschen zu Jesus geführt. Und überall ging ein Duscheln los. Und die Menschen würden sich fragen, hat sich Jesus nicht geirrt? Wurde da nicht irgendetwas verwechselt? War da nicht ein Fehler? Und der Stachel dieser Welt, der Sünde, würde im Himmel weitergehen. Die Zweifel, ob Gott gerecht ist, die Zweifel würden weitergehen. Und jetzt macht Jesus während 1000 Jahren ein Gericht im Himmel. Es steht nicht so da, aber ich stelle mir vor, dass eine Generation nach der anderen gerichtet wird. Und dass die Gläubigen, die im Himmel sind, an diesem Gericht teilnehmen dürfen. Wenn dann der Jahrgang 1933 kommt, würde dann meine Frau sagen, jetzt muss ich aufpassen. Ich sage jetzt nicht, welchen Tag, sonst schickt ihr mir alle ein Päckchen. Aber dann kommt der Monat Juli. Und dann kommt die Spannung bei meiner Frau. Und den Tag wird sie nicht verpassen. Und wenn sie dann bei diesem Gericht dabei ist, wird sie sagen, Mensch, das habe ich alles nicht gewusst. Gott hat richtig gehandelt. Und wenn das Gericht zu Ende ist, wird jede Zunge bekennen, dass Gott gerecht ist. Und kein Mensch im Universum wird Zweifel haben, ob Gott richtig oder falsch geurteilt hat. Alle werden sich unter dieses Urteil beugen und sagen, Gott ist gerecht, er hat es richtig gemacht. Darum Gericht im Himmel. Jetzt haben wir Vers 6 gelesen. Selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod keine Macht. Das heißt, nicht selig ist der, der Teil hat an der zweiten Auferstehung. Über solche hat der zweite Tod Macht. Erste Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Zweite Auferstehung, nach den 1000 Jahren. Selig ist, der Teil hat bei der ersten Auferstehung, die werden in den Himmel genommen. Nicht selig ist, wer bei der zweiten Auferstehung aufersteht, denn die auferstehen, um die Strafe zu bekommen. Sie werden den zweiten Tod erleiden. Vers 7. Und wenn 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus seinem Gefängnis, wird ausgehen zu verführen die Heiden an den 4 Enden der Erde, den Gog und Magog sie zu versammeln, zum Streit, welcher Zahl ist wie Sand am Meer. Und dann ziehen sie auf die Breite der Erde, umringen das Heerlager der Heiligen, die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. Das ist der zweite Tod. So schildert uns Johannes in der Offenbarung. Und die Offenbarung, wer hat sie ihm dem Johannes gebracht? Wer hat die Offenbarung dem Johannes gebracht? Nein. Ein Engel. Und wer hat sie dem Engel gegeben? Jesus. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Selig, wer da liest und die da hören und bewahren in ihrem Herzen, was in der Offenbarung steht. Also sie kommt von Gott zu Jesus, von Jesus zum Engel, vom Engel zu Johannes und von Johannes zu uns. Selig, glücklich, wer die Offenbarung liest. Wir lassen mal Offenbarung 19 und gehen zu Kapitel 20. Und da kommen einige ganz wunderbare Texte. Wir haben den ersten Text gelesen, 21, Vers 1. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und jetzt kommen diese wunderbaren Texte. Und wenn ich die Texte lese, muss ich ans Paradies denken. 1. Mose 1, Kapitel 1 und 2. Und hörte eine Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Mit der Periode der Sünde ist es vorbei. Es ist vorbei, es ist vergangen. Und jetzt Vers 5. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe. Johannes, schreib das auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist wahr, was da geschrieben steht. Geschwister, wenn das wahr ist, wie ganz anders sollten wir eigentlich durch dieses Leben gehen? Was haben wir für eine Hoffnung, wenn wir das wissen, dass das wahr ist? Wir verhalten uns alle nicht dieser Hoffnung entsprechend. Wir machen uns so viele Sorgen um Kleinigkeiten und wir haken überall an. Wir streiten miteinander, wir haben Probleme miteinander. Oh, wie klein ist doch das alles im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern bereitet hat. Wir sollten jeden Tag und immer wieder an diese Gedanken denken, was Gott seinen Kindern bereitet hat. Da wird in Kapitel 21 das neue Jerusalem geschildert. Das muss etwas Herrliches sein. Die Stadt, das neue Jerusalem, ist so groß wie ganz Frankreich. Und Jerusalem ist so hoch wie ganz Frankreich. Länge und Breite und Höhe sind gleich. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie diese Stadt wohl sein wird. Habt ihr euch auch schon darüber Gedanken gemacht? Ich habe mal meine Weltkugel genommen daheim und dann habe ich eine Stadt gebaut aus Karton oder Papier, zusammengeklebt, so groß wie ganz Frankreich. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Von der Hälfte der Weltkugel weg sieht man die Spitze, wenn sie so hoch ist wie ganz Frankreich. Also vom Radius, also von der Hälfte weg, sieht man an die Spitze, wenn sie so hoch ist, wie breit und wie lang. Ich stelle mir vor, das ist jetzt meine Vorstellung, sagt niemandem, es steht so in der Bibel, aber ich stelle mir vor, dass das vielleicht eine Pyramide ist und auf der Spitze der Thron Gottes ist und von der halben Weltkugel her kann man den Thron Gottes sehen. Das neue Jerusalem hat 12 Tore. Und jetzt eine Quizfrage an euch. Ich nehme mich wunder, ob ihr das wisst. Das gilt auch für die Prediger. Was steht auf den Bogen dieser 12 Tore und was steht auf dem Fundament dieser 12 Tore? Oben stehen die Namen der 12 Stämme Israels und auf den Fundamenten stehen die 12 Namen der Apostel des Lammes. Das neue Jerusalem wird von Menschen bevölkert aus dem alten Israel, von den Gläubigen aus alttestamentlicher Zeit und von den Gläubigen aus neutestamentlicher Zeit. Von allen, die ihr Leben, ihrem Heiland, ihrem Gott geweiht haben. Gehen wir zu Kapitel 22. Und er zeigte mir einen lauteren Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall. Der ging aus von dem Stuhl Gottes und des Lammes. Da haben wir klares, frisches Wasser. Wenn ich nach Deutschland komme und irgendwo in einer Stadt bin, dann frage ich immer zuerst, darf man das Wasser hier trinken? Ich war mal in München und habe da für 4 Monate mit Mark Finlay für einen Kurs. Und da hat man uns gesagt, dass dasselbe Wasser 11 oder 12 Mal immer wieder durch die Kläranlage läuft. Und da habe ich mich fasziniert, mit Wasser die Zähne zu putzen, wenn ich an diese Prozedur gedacht habe. Und wisst ihr, Geschwister, was eines, vielleicht das größte Problem der Zukunft für unsere Welt wird? Die nächsten 10, 15 Jahre, die Prognosen sind ganz, ganz schaurig. Dass 2/3 der Menschheit kein Trinkwasser mehr haben. Könnt ihr euch das vorstellen? In wenigen Jahrzehnten. Überall ist der Wasserspiegel am Sinken, alles verödet, die Wüsten sind am Wachsen. Woher sollen sich die Menschen am Schluss ernähren? Wir werden in Bälde erleben, wie Milliarden Menschen wie die Fliegen dahin sterben müssen. Und die westliche Welt und die Länder, wo es Berge hat und Gletscher hat und so weiter, wo wir noch Wasser haben, ich denke, dass wenn die Zeit kommt, haben die Menschen genug zu tun, dass sie am Überleben, dass sie überleben können, dass sie diesen Menschen gar nicht mehr helfen wollen. Und der Mensch wird immer böser und egoistischer und sie werden gar kein Interesse haben, den anderen zu helfen, wenn es nur ihnen noch gut geht. Die Kluft zwischen Armen und Reichen wird ganz gewaltig werden am Schluss. Aber da im neuen Jerusalem, da ist ein Strom klar wie Kristall. Da wird es wunderbare Blumen haben. Farbige Fische werden herumschwimmen, so wie es Gott am Anfang im Paradies geschaffen hat. Es gibt viele Leute, die fragen, wie ist der Himmel? Ich habe jetzt gerade ein Buch, ich muss es lesen, weil es mir jemand gegeben hat, ein Buch von Lorber. Und der schildert, wie das geht. Das ist alles mit Spiritismus, Reinkarnation. Und ich habe jetzt gerade eine Passage gelesen. Also wenn der Mensch in diesem Leben nicht den guten Weg geht, dann kommt er irgendwie in ein anderes Leben. Er weiß zwar nicht mehr, dass er schon mal gelebt hat. Und dort muss er dann viele, viele Millionen Jahre lang, ich weiß nicht, kämpfen und riesigen Schwierigkeiten kämpfen, dass er wieder auf diese Stufe kommt, wie der Mensch ist. Und wenn er dann gut ist das nächste Mal, dann kann er eine Stufe höher steigen und das geht da in alle Ewigkeit weiter, diese Erläuterung des Schrecklich. Und nach dem Tod, ja, wo sind sie? Ja, irgendwo in einer Vorhölle, an einem grauen Ort schweben sie als Geister herum. Von dem weiß die Bibel alles nichts. Gott hat eine materielle Welt geschaffen und die war sehr gut zum Glück der Wesen, die er geschaffen hat. Es war alles herrlich, wie er es gemacht hat. Die Sünde hat das Verderben gebracht. Und was wird Jesus machen? Er wird nichts anderes tun, als das wiederherstellen, was durch die Sünde verloren gegangen ist. Er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, mit den Menschen, die sich für diesen Himmel und diese neue Erde entschieden haben. Und die werden dort in der Herrlichkeit leben, in dem, was Gott für sie bereitet hat. Und da hat es Vögel und Tiere und Wasser und Fische, da hat es Früchte und Beeren und alles, was zum Wohl der Menschen dient. Das steht auch hier in diesem Kapitel, Vers 2. Mitten auf ihrer Gasse, auf beiden Seiten des Stromes stand Holz des Lebens und trug 12-mal Früchte. An was denken wir, wenn wir da von Bäumen und Früchten lesen? Wir denken zurück an 1. Mose 1 und 2. Da waren auch Bäume mit Früchten, Baum des Lebens und so weiter. Und das Holz des Lebens trug 12-mal Früchte und brachte seine Früchte alle Monate. Und die Blätter des Holzes dienten zur Gesundheit der Heiden. Was werden das wohl für Früchte sein? Habt ihr auch eure Lieblingsfrüchte? Ich habe eine Frucht über alle gern. Die Kaki. Habt ihr auch gerne Kaki? Wenn sie reif sind, eine wunderbare Frucht. Man muss sich daran gewöhnen, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, hat man die Frucht vielleicht am liebsten von allen. Ich habe das bei vielen gesehen. Aber ich stelle mir vor, dass es keine Kaki sein werden. Da werden noch viel bessere Früchte sein. Gott hat für das Wohl der Gläubigen, die dieses kurze Leben hier, eine Entscheidung für Christus getroffen hat, eine Herrlichkeit bereitet, die den ganzen Menschen betrifft, Leib, Seele und Geist. Gott hat am Anfang zum Wohle der Menschen das Paradies gegeben. Und wie das Paradies war, ist geschildert in allen Details. Nein, aber in einigen Details. Die Sünde hat das Vorhaben Gottes zunichte gemacht und durch Jesus Christus wird es wiederhergestellt werden. Eine Stadt mit Toren, Straßen aus Gold, mit Diamanten, Baum des Lebens, klares, sauberes Wasser, Baum des Lebens. Und jetzt, wenn wir hier lesen, die Blätter des Holzes dienen zur Gesundheit der Heiden. Und es wird kein Verbanntes mehr sein und der Stuhl Gottes und des Lammes wird darin sein und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht und sein Name wird an ihren Stirnen sein und wird keine Nacht da sein und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt, was sagt er zum Johannes? Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das ist wahr, Johannes. Das dürfen auch wir glauben, dass es so sein wird, wie es hier geschildert wird. Und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen wird. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der da hält die Worte der Weissagung in diesem Buche. Und was ist mit Johannes geschehen, als er das alles sah? Wiederum fiel er vor dem Engel nieder und wollte anbeten. Und der Engel richtet ihn wieder auf und sagt, bete Gott an. Er ist der Schöpfer. Er ist der, der dir das alles gezeigt hat. Er ist der, der das alles tun wird. Vers 11 wollen wir noch lesen. Wer böse ist, sei fernerhin böse. Und wer rein ist, unrein ist, sei fernerhin unrein. Wer fromm ist, sei fernerhin fromm. Und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Der Moment dieser Weltgeschichte kommt, wo es kein Zurück und kein Vorwärts mehr gibt. Böse wird böse sein und fromm wird fromm sein. Vers 14. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Andere Übersetzungen sagen, selig sind, die ihre Kleider gewaschen haben im Blute des Lammes. Auch so ist es richtig. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Totschläger, die Abgöttischen und alle, die lieb haben und tun die Lüge. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dreimal in diesen Kapiteln 21 und 22 wird gesagt, dass die Lügen nicht in dieses Paradies kommen. Kapitel 21, Vers 8, Kapitel 21, Vers 27 und hier Kapitel 22, Vers 15. Wer Lüge tut, wird keinen Platz haben im Paradies. Warum wurde Satan ausgestoßen? Was war Satans große Macht zur Verführung? Die Lüge. Er ist ein Lügner von Anfang an. Und ich glaube, dass wir alle immer wieder überprüfen sollen, ob wir wirklich wahrhaftig sind und dass wir wirklich gerade durch dieses Leben gehen, mit Gottes Hilfe, auch in diesen Fragen, Jesus ähnlicher werden. Jede Übertreibung, jede Täuschung eines anderen ist eigentlich eine Lüge. Und das kommt alles vom Bösen. Wir haben noch viel, viel Raum zur Besserung. Unsere Charaktere müssen sich unserem Heiland annähern. Wir müssen uns ihm ähnlicher machen lassen. Wenn wir mit Jesus in Verbindung sind, wenn wir diese enge Verbindung mit ihm pflegen, dann wird er uns helfen, die Augen öffnen über unseren Zustand, dass wir wachsen können und in der Heiligung vorankommen und ihm immer ähnlicher werden. Wenn wir es alleine tun müssten, könnten wir alle schon heute Morgen aufgeben. Aber uns ist Hilfe versprochen. Jesus in uns, er will uns helfen, dass wir vorankommen. Und jetzt kommen hier diese wunderbaren Worte. Vielleicht noch zuerst die Verse 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. So jemand dazu setzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand von dieser Offenbarung wegtut, wird Gott vom Holz des Lebens wegtun, von dem in diesem Buche geschrieben steht. In diesem selben Kapitel geschrieben steht. Wir müssen uns hüten, dazu zu tun, unsere eigenen Ideen hineinzulesen. Und wir müssen uns hüten, vielleicht Unangenehmes wegzulassen und vielleicht unseren Mitmenschen nicht zu verkündigen. Johannes ist so berührt von dem, was er hier gesehen hat, dass er am Schluss der Offenbarung nur noch einen Wunsch hat. Amen. Komm, Herr Jesu, komme bald. Ich habe ganz bewusst einen Text ausgelassen. Und den schauen wir uns zum Schluss an. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Heilige Geist lädt uns ein, zu diesem neuen Jerusalem zu kommen. Zu dieser neuen Erde, die Gott schaffen wird. Die erste Erde wird vergehen und er wird alles neu schaffen. Das Paradies wird wieder da sein. Gott ladet uns ein, durch den Heiligen Geist zu kommen und zu diesem neuen Jerusalem, zu diesem Paradies zu kommen. Und wenn wir das begriffen haben, wenn unser Ziel in unserem Leben auf dieses neue Jerusalem ausgerichtet ist, wenn wir uns jeden Tag auf dieses neue Jerusalem, auf die neue Erde freuen, dann sollte es etwas ganz Natürliches sein, andere Menschen einzuladen, zu kommen. Und wer es hört, wer diese Botschaft hört, der spreche auch, komm. Wie der Geist ihn gerufen hat, sollen wir die Menschen rufen, zu kommen. Und wer, wenn dürstet, ich hoffe, dass wir alle Durst haben, der komme. Und er, wer da will, ich hoffe, dass wir willig sind, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da ist das ganze Programm der Adventgemeinde, der letzten Gemeinde für diese Zeit, in diesem Text drin. Selber zu trinken, durch den Heiligen Geist zu Jesus geführt zu werden, zur Wahrheit geführt zu werden, sich ausrichten lassen in diesem Leben, auf Gott hin, auf Jesus hin und dann unser Programm, Menschen zu rufen, sie sollen auch kommen und auch von diesem Wasser des Lebens trinken. Ich muss euch sagen, das ist das, was mir jeden Tag Freude macht in meinem Leben. Diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, das hat mein Leben froh gemacht, glücklicher gemacht als viele meiner Freunde, die diesen Weg nicht gegangen sind. Sie mögen reich sein, sie mögen Ansehen haben in der Welt. Ich weiß, dass ich zufriedener und glücklicher bin durch diese Botschaft. Ich bin so dankbar, dass ich als Adventistenkind aufwachsen durfte und gläubige Eltern hatte. Meine Eltern sind jetzt beide gestorben. Aber ich freue mich zu wissen, dass ich sie einmal wieder sehe. Ich verdanke diesem Glauben, dieser Hoffnung ungeheuer viel. Meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, Wir waren zwei ganz verschiedene Naturen. Sie aus der Stadt, alles schön auf den geteerten Straßen spazieren gehen, und ich aus den Wäldern, fast 2000 Meter über Meer, in den Bergen herumgekraxelt. Wir hatten am Anfang manchen Krach auf den Spaziergängen. Ich habe gesagt, wir gehen doch nicht diesem Pflaster nach. Und dann ging es eine Weile durch die Wälder, sie kam dann hinten her und dann kam eine Pfütze und dann hatten wir beide ganz schmutzige Schuhe. Und dann auf dem Heimweg hat sie gesagt, die putzest du dann selber. Versteht ihr? Und ich muss euch sagen, wenn ich nicht diese Hoffnung, diesen Glauben gehabt hätte, ich glaube, meine Ehe wäre auseinandergegangen. Wir schlagen vielleicht die Bibel auf, Matthäus, Evangelium, Kapitel 13. Und da lesen wir die Verse 44 bis 46. Matthäus 13, 44 bis 46. Abermals ist das Himmelreich einem verborgenen Schatz gleich im Acker, welchen ein Mensch fand und verbarg ihn und ging hin vor Freuden über denselben und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Abermals ist das Himmelreich einem Kaufmann gleich, der gute Perlen suchte. Und da er eine köstliche Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Mein Ziel für diese Stunden, die wir hier miteinander verbringen, ist, diesen kostbaren Schatz vor Augen zu führen. Zu zeigen, was wir für ein großes Vorrecht haben mit der Adventbotschaft. Zu zeigen, was diese kostbare Perle beinhaltet. Und das zweite Ziel, das ich verfolgen möchte, möchte ich euch hier mit einer Zeichnung zeigen. Wir haben viele Menschen um uns herum, die leben in falschen Vorstellungen, die leben in unbiblischen Religionen, sie haben falsche Lehren, und ich möchte dies mit einem alten, baufälligen, abbruchreifen Haus vergleichen. Ich habe früher versucht, den Menschen diese alten Häuser einzureißen. Und ich hatte eigentlich wenig Erfolg, bis ich ein Prinzip kennengelernt habe. Und um dieses Prinzip geht es mir an diesem Wochenende. Ich habe gemerkt, wenn man den Leuten zuerst ein schönes Haus baut, neben das alte, und ihnen das alte Haus stehen lässt, wie es ist, und ihnen dann eine Einladung sendet, ins neue Haus umzuziehen, wenn es fertig dasteht, dass das viel, viel einfacher geht, als wenn man den Leuten zuerst das Verkehrte, das Alte, das Falsche wegnehmen will. Seit ich das begriffen habe, hat sich eines nach dem anderen bekehrt und die Adventbotschaft angenommen. Das ist meine Erfahrung. Und ich hoffe, dass ich euch mit Gottes Hilfe über diese beiden, zwei, drei Tage bis am Sonntagmittag einiges von dem mitgeben darf, und ich hoffe, dass es Anregungen sind, die euch helfen, mit euren Mitmenschen in eurer Umgebung, mit Freunden, die ihr für die Wahrheit gewinnen möchtet, vielleicht ein bisschen anders umzugehen, als wir es eben oft tun. Ich habe es jahrelang verkehrt gemacht. Ich mache es auch heute nicht immer richtig. Man macht immer Fehler. Aber ich habe in den Prinzipien geändert, und der liebe Gott hat diese Änderung ganz reich gesegnet. Ich möchte euch aus meinem ersten Bibelkreis erzählen. Etwa vor 15 Jahren habe ich mit einem Hausbibelkreis begonnen. Ich habe jahrelang gebetet, der liebe Gott möge mir zeigen, wie ich beginnen kann, dass ich Menschen finde, die ich unterrichten kann. Und dann war es einmal so weit, dass ich einen Lehrer meiner Tochter, einen jüngeren Lehrer mit seiner Frau, interessieren konnte und dann auch seinen Schwager und die Schwägerin, alle vier Katholiken. Und ich weiß heute noch, nach 15 Jahren, welches meine ersten Bibelstunden waren, wie ich begonnen habe und wie wir dann vorgegangen sind. Aber dieser Bibelkreis wäre ziemlich bald auseinandergefallen, wenn ich nicht das angewandt hätte, was ich euch in diesen Tagen sagen möchte. Der eine Mann, nicht der Lehrer, sondern sein Schwager, ein Wehrschafter, Baumeister, hatte ein Baugeschäft, junger Mann, dynamisch, impulsiv. Der hat sehr oft im Bibelkreis vom Landesheiligen Bruder Klaus zu erzählen begonnen. Wir haben in der Schweiz einen Landesheiligen, Heilige Niklaus von der Flü. Vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Alle Schweizer Katholiken verehren ihn als den Landesheiligen. Und mitten im Bibelkreis hat er manchmal gesagt, ja, der Bruder Klaus, das ist ein wunderbarer Mensch. Früher, wenn ich so etwas gehört habe, habe ich den Leuten probiert zu zeigen, was ein Heiliger ist und was es nicht ist. Und ich habe dann oft probiert zu zeigen, dass dieser Bruder Klaus wahrscheinlich kein Heiliger war. Aber dann waren meine Kontakte dahin. Ich habe nie ein Wort geantwortet auf alles, was der Mann über den Bruder Klaus gesagt hat. Habe einfach zugehört. Ich habe auch nicht genickt, nicht so und nicht so. Einfach zugehört. Und als er dann wiederkam und wiederkam, habe ich mir eines Tages gesagt, so, jetzt muss ich das abstellen. Und wisst ihr, wie ich das gemacht habe? Was denkt ihr? Ich habe über Abende, Woche für Woche, mehrere Abende, Christus so in den Mittelpunkt gestellt und gezeigt, wer er wirklich ist, dass der Mann nie mehr vom Bruder Klaus erzählt hat. Er hat einfach aufgehört damit, weil es ihm bewusst geworden ist, dass das ja gar nicht möglich ist, dass er eine solche Stellung einnimmt, wenn man weiß, wer Christus ist und was für eine Stellung Christus in der Bibel hat. Eines Tages hat dieser Mann, er hat das Buch Patriarchen und Propheten gelesen, habe denn immer auch mit Büchern gearbeitet. Und dann eines Tages im Bibelkreis sagt er, mitten im Bibelkreis, sagt er, du Sigi, also das mit dem Sabbat, wir haben uns das überlegt, wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt in Zukunft den Sonntag besser heiligen und wieder fleißiger in die Kirche gehen. Eine Frau war in jenem Bibelkreis, die kam das erste Mal zum Bibelkreis, die wusste überhaupt nicht, was der redet. Wisst ihr, was ich ihm geantwortet habe? Ich habe ihn reden lassen und habe kein Wort gesagt über den Sabbat. Ich habe gedacht, was nützt es, ihm den Sonntag wegzunehmen, das alte Haus einzubrechen? Er wird sich daran klammern und wird sich wehren und dann kommen wir miteinander in den Krieg. Ich habe ihm seine Meinung so gelassen, wie sie war. Ich habe in jenem Bibelkreis nie über den Sabbat gesprochen. Und eines Tages, nach dem Bibelkreis, gibt er mir ein Kuvert und sagt, du musst mir nicht danken dafür, du wirst es jetzt immer bekommen. Ich habe es daheim aufgemacht und ich habe gesehen, dass er Zehnten bezahlt. Ungefähr 10% von seinem Lohn, den ich ungefähr vermutete. Ich bin dann am Sonntag zu ihm nach Hause gefahren und habe ihm gesagt, ich möchte ihm erklären, was Zehnten ist, wie er verwendet wird und wo er abgegeben werden soll, und habe ihm das alles erklärt. Und als ich fertig war damit, haben sie gesagt, ja, und wir müssen dir noch etwas sagen. Wir werden jetzt nicht nur den Zehnten bezahlen in Zukunft, sondern ab nächsten Sabbat kommen wir in die Gemeinde. Wir haben gesehen, dass es richtig ist. Ich habe nie über den Sabbat gesprochen. Und früher, wenn jemand so etwas gesagt hat, habe ich sofort mit all diesen Bibeltexten argumentiert und gearbeitet. Und die Herzen und die Türen gingen zu. Ich möchte euch noch eine Erfahrung erzählen. Und dann mit dieser Erfahrung wollen wir den heutigen Abend schließen. Sie geht ein bisschen länger als die erste. Ein Buchevangelist hat mir vor etwa 2 Jahren telefoniert und gesagt, du musst unbedingt den Prediger einer Gemeinschaft besuchen, einer evangelikalen Gemeinschaft. Ein Mann, ungefähr 40-jährig, sehr erfolgreich, mit einer großen Gemeinde. Die meisten Leute sind durch seine Arbeit gläubig geworden. Und der Buchevangelist hat gesagt, weißt du, ich habe einige Male mit ihm gesprochen. Ich weiß, der Mann ist aufrichtig, aber ich habe einfach keine Argumente mehr. Ich wäre froh, wenn du zu ihm gehen würdest. Ich habe ihm versprochen, mal hinzugehen. Aber dieser Mann wohnte ziemlich weit weg und so ist ein halbes Jahr vorbeigegangen und ich kam einfach nicht dazu, diesen Mann zu besuchen. Dann ruft mir der Buchevangelist wieder an und sagt, bist du dort gewesen? Nein. Er war enttäuscht, hat gesagt, Ziege, also jetzt ist Zeit. Und dann habe ich mir einfach Zeit gemacht und bin dorthin gefahren. Ich komme zu ihm ins Büro. Er war sehr freundlich und dann, als wir da saßen, begann der Mann über den Sabbat zu diskutieren. Wir haben einander das Du angeboten und ich habe ihm gesagt, Du, ich sage dir jetzt etwas, ich diskutiere mit dir nicht über den Sabbat. Du wirst durch das Sonntagheiligen nicht in den Himmel kommen und ich komme nicht wegen dem Sabbatheiligen in den Himmel. Und mit meinem Kollegen hast du genug über den Sabbat diskutiert. Wir haben viele andere Fragen, die ich mit dir besprechen möchte. Und dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Habe ihm gesagt, wie arbeitest du eigentlich, dass du so einen Erfolg hast in dieser katholischen Gegend, eine große Gemeinde gegründet hast? Und dann hat er mir über seine Arbeit erzählt. Ich habe mit großem Interesse zugehört. Und dann sagte er, weißt du, ich habe jetzt gerade eine Evangelisation hinter mir. Ich habe ihn gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Dann sagte er, ich habe am Sonntag eine Predigt gehalten. Und dann die ganze Woche bis wieder am Sonntag, jeden Abend eine Stunde. Und am Sonntag habe ich dann abgeschlossen. Und zwar die ganze Woche über ein Thema, über die unsichtbare geheime Entrückung der Gläubigen. Ich habe ihm gesagt, ja, aber was hast du denn gepredigt? Sagt er, ja, alles, was in der Bibel steht über die Entrückung. Alles. Dann hat er ein Buch gebracht, habe ich gesagt, ja, aber du, ich verstehe dich nicht. Es gibt keinen einzigen Text in der ganzen Bibel, der von einer geheimnisvollen Entrückung spricht. Das habe ich ihm so gesagt. Da kam er aus dem Busch. Habe ich gesagt, gut, zeig mir mal die Stellen. Wisst ihr, welches die erste Stelle war? Darf ich euch fragen? Sollten wir alle auswendig kennen. Soll ich euch ein bisschen helfen? Dann müsst ihr mir aber sagen, wo sie steht. Plötzlich in einem Augenblick. Darf ich mal die Hände sehen? Wer weiß, wo das ist? Ja, du. Das sollten wir alle wissen, wo diese Stelle steht. Habt ihr die Bibel da? Schlagen wir sie auf. 1. Korinther 15. Da haben wir das plötzlich in einem Augenblick. Vers 51 und 52. 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Siehst du, hat er gesagt, da steht, dass wir alle plötzlich in einem Augenblick entrückt werden. Hab zu ihm gesagt, hast du den Vers richtig gelesen? Steht da entrückt oder steht verwandelt? Wisst ihr, was passiert ist? Der Mann hat das erste Mal in seinem Leben den Vers richtig gelesen. Sagt ja, aber da steht ja, jetzt verstehe ich nicht mehr. Wir haben das auf der Schule so gelernt, aber da hat er die griechische Bibel genommen, eine andere Übersetzung, stand überall, verwandelt in einem Augenblick. Habe ich gesagt, aber da steht noch nicht entrückt in einem Augenblick. Ja, aber. Und dann kam der nächste Text. Welches war der nächste? Die sollten wir alle ganz gut kennen. Wenn wir mit diesen Leuten arbeiten wollen, müssen wir ihre Lehre studieren und diese Fragen kennen. Matthäus 24. In Matthäus 24 hat es gerade drei Stellen, die für die unsichtbare Entrückung genommen werden. Und zwar Vers 27. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Anfang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Also Christus kommt so plötzlich, so schnell wie der Blitz und dann ist er wieder weg. So wird das ausgelegt von diesen Leuten. Darüber hat er eine Woche lang gepredigt. Ich habe ihm gesagt, du, jetzt müssen wir mal den Zusammenhang lesen. Vers 23. So als dann jemand zu euch wird sagen, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, er ist in der Wüste, geht nicht hinaus. Er ist in der Kammer, glaubt es nicht. Denn gleich wie der Blitz ausgeht, was will Jesus mit diesen Versen sagen? Glaubt allen denen nicht, die sagen, er kommt geheimnisvoll oder er ist schon da, er kommt unsichtbar. Nein, das sind alles falsche Propheten, die die Menschen verführen. Wenn er kommt, dann kommt er sichtbar, hörbar, fühlbar wie der Blitz. Das will Jesus sagen mit diesen Versen. Also genau das Gegenteil von dem, was die Leute mit diesem Vers machen, mit dem Blitz. Sie sagen, er kommt geheimnisvoll, so schnell wie der Blitz. Und Jesus sagt, ich komme nicht geheimnisvoll, sondern sichtbar, hörbar, fühlbar wie der Blitz. Die Bestätigung, Vers 30 und 31. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, kommen des Menschensohns in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen. Und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels zum anderen. Da ist die Antwort. Und welches ist der nächste Text? Vers 40. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Und zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Also, wenn Jesus wiederkommt, geheimnisvoll, unsichtbar, dann sind zwei am Arbeiten auf der Mühle und auf einmal ist eine Person davon weg. zwei sind auf dem Feld, auf einmal steht der eine alleine da. Ich habe einen Film gesehen über die geheimnisvolle Entrückung. Mich haben drei Freunde einer christlichen Gemeinschaft eingeladen, diesen Film zu sehen. Ein Mann, der dabei war, wurde nach diesem Film, kam er in den Bibelkreis und wurde mit seiner Frau Adventistin und ihre Freundin wurde auch Adventistin. Wegen diesem Film über die geheimnisvolle Entrückung. Nach dem Film bin ich mit ihnen nach Hause und habe gesagt, so jetzt schauen wir uns das mal an in der Bibel, was da steht. Und das hat den ersten Riss gegeben, hat dem Mann die Augen geöffnet, dass da Dinge verkündet werden, die nicht der Bibel entsprechen. Was will Jesus damit sagen? Wir müssen wiederum den Zusammenhang lesen. Vers 37. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zur Arche einging. Und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein die Zukunft des Menschensohn. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer angenommen, der andere verlassen werden. Wie war es bei der Sintflut? Was war mit denen, die angenommen waren bei der Sintflut? Die waren in der Arche gerettet. Und was war mit den Verlassenen bei der Sintflut? Sie kamen alle um. Und wir können das ganze Neue Testament lesen. Matthäus 24, wenn man den Schluss liest. Die einen gehen und Kapitel 25 mit den 10 Jungfrauen, mit den Talenten, die verteilt werden. Die einen gehen ins ewige Leben und die anderen werden zerscheitert, in Stücke gehauen oder umgebracht werden, ins Feuer geworfen und wie es überall heißt. Wie bei der Sintflut. Verlassen werden bedeutet Tod. Bei der Sintflut war es so. Und der nächste Vers kommt gerade noch ein Vers, der genommen wird. Vers 43, also Vers 42 zuerst noch. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Wisst ihr, was die Leute sagen, die diese Lehre vertreten? Jesus kommt geheimnisvoll wie ein Dieb. Man merkt erst beim Dieb, wenn er gestohlen hat, dass er da war. Und so kommt Jesus, um die Gemeinde, die Gläubigen zu entrücken, wegzustehlen. Wenn wir jetzt von Vers 42 bis 51 lesen, ich glaube, es ist fast ein Dutzend Mal in diesen Texten der Ausdruck, seid bereit, wachet zur rechten Zeit, macht euch bereit, denn er kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint, und der böse Knecht und so weiter, der nicht bereit ist, der überrascht wird von dieser Zeit. Um was geht es beim Dieb? Es geht um die Bereitschaft, weil Jesus zu einer Stunde kommt, da er es nicht meint, und die, die nicht bereit sind, werden dann überrascht sein und werden eben verloren sein, wenn sie nicht bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Da gäbe es einige Texte zu lesen. 1. Thessalonicher 5. Wenn ihr mal die ersten Texte lest, da heißt es, wenn Jesus kommt wie ein Dieb, wird es sein, wie der Schmerz eine schwangere Frau überfällt. Weiß die Frau, wenn der Schmerz sie überfällt und weiß es die Umgebung oder geht das so geheimnisvoll? 2. Petrus 3. Wenn des Menschen Sohn kommt wie ein Dieb, werden die Erde und die Werke, die darauf sind, verbrennen. Merkt man das? Wenn er kommt wie ein Dieb, geht das geheimnisvoll? Und ich glaube, der interessanteste Text ist Offenbarung Kapitel 16. Und den möchtet ihr euch aus anderen Gründen auch ganz gut merken. Offenbarung 16 haben wir die letzten Plagen, die über diese Welt hereinbrechen. Und von Vers 12 weg haben wir die sechste Plage. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat und so weiter. Und jetzt kommt mittendrin der Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man seine Schande nicht sehe. Und in Vers 16 geht es wieder mit Armageddon weiter. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf Hebräisch Armageddon. Also mitten in die sechste Plage hinein kommt die Aussage, jetzt kommt dann Jesus wie ein Dieb. Und was lehren diese Leute, die die Lehre der Entrückung vertreten? Die Gemeinde wird vor der Trübsal entrückt, weggenommen von dieser Welt. Wenn Jesus kommt wie ein Dieb. Aber in der sechsten Plage ist Jesus noch nicht gekommen wie ein Dieb. Er kommt erst. Es gibt noch andere Bibelstellen. Ich möchte nicht weitermachen mit diesem Thema. Aber ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir diese Botschaft weitergeben wollen, dass wir gut Bescheid wissen über alle diese Fragen. Und um Bescheid zu wissen, müssen wir unsere Sabbatschullektionen gut studieren. Sollten wir viel, viel mehr mit anderen Leuten die Bibel studieren, und dann werden wir automatisch aufgefordert, diese Fragen anzugehen und uns Klarheit über diese Fragen zu schaffen. Am Schluss dieser Stunde hat der Mann zu mir gesagt, wir waren etwa 2-3 Stunden beieinander, hat dieser Prediger gesagt, aber wie steht es dann mit dem 1000-jährigen Friedensreich auf dieser Welt? Ich habe gesagt, wir machen ab, ich komme in 14 Tagen wieder. Du bereitest dich für das 1000-jährige Friedensreich vor und ich werde dir dann zeigen, es gibt keinen einzigen Text in der Bibel, der so etwas lehrt. Dann hat er gesagt, ja, jetzt bin ich gespannt, was das nächste Mal kommt. Heute Abend ist mir klar. Und wir kamen wieder zusammen und dieser Mann hat nur gestaunt, was er unterrichtet wurde und was er gelehrt hat und auch weitergegeben hat. Und dann hat dieser Mann gesagt, ja, aber wie steht es dann mit Israel? In der nächsten Begegnung haben wir 2-3 Stunden lang einen Text nach dem anderen gelesen über die Frage Israel. Und wisst ihr, wie seine Reaktion war? Am Schluss, ich glaube, wir haben hunderte von Texten gelesen in dieser Zeit. Der Mann ist sehr wiff. Wir haben durch die ganze Bibel hindurch einen Text nach dem anderen gelesen, um diese Grundsätze zu zeigen, die in Gottes Wort sind, dass die Verheißungen an Bedingungen geknüpft sind, dass man die Zeit beachten muss, wann sie gegeben wurden, wenn es von der Rückkehr aus allen Völkern heißt, dass das mit der babylonischen Gefangenschaft zu tun hat und alles, Jesaja, Jeremia, Sacharja und alle diese Bücher, Hesekiel und so, und vorne bei Mose begonnen und dann ins Neue Testament, und dort habe ich ihm gezeigt, was das Israel im Neuen Testament ist. Römer 2, 28, 29 oder Galater 3, Vers 28 und 29. Das ist ein Jude, der inwendig ein Jude ist. Und nicht auswendig nach dem Fleisch. Und ihr seid jetzt Gottes Kinder geworden. Und alle diese Aussagen. Und am Schluss hat dieser Prediger mit der Faust auf den Tisch geklopft. Und hat ganz energisch gesagt, ich bin betrogen worden in meinem Studium. Ich bin noch einige Male jetzt mit ihm zusammen gewesen. Leider habe ich dieses Jahr kaum Zeit gehabt für alle diese Kontakte mit diesen Leuten. Ich habe ihm gerade kürzlich telefoniert und habe mich entschuldigt, dass ich nicht mehr gekommen bin. Er hat mich dringend gebeten, sobald ich kann, wiederzukommen. Es tut einem weh, wenn man das nicht kann. aber man kann einfach nicht alles. Irgendwo hat es mal eine Grenze. Und ich habe ihm vor 2 Wochen, war es glaube ich, telefoniert und dann hat er mir gesagt, du aber, wenn du nicht kommen kannst, dann schick mir doch Material, Schriftliches, das ich lesen kann. Ich möchte jetzt einfach über diese Fragen Bescheid wissen. Als ich das letzte Mal bei ihm im Büro war, kam gerade ein Telefonanruf und er nimmt den Hörer ab und dann hat er eine Weile gehört und dann hat er für mich wiederholt, was der andere ihm gesagt hat. Von einer Zeitungsredaktion haben sie ihm angerufen und dann hat er gesagt, also du wünschest von mir, dass ich einen Artikel schreibe über die geheimnisvolle Entrückung, hat er zu ihm gesagt und hat mich angeschaut. Und dann hat er zum Mann am Telefon gesagt, du weißt, ich kann das nicht. Ich habe heute ein bisschen eine andere Sicht über diese Frage. Ich kann diesen Artikel nicht schreiben. Und dann habe ich wieder nicht gehört, der andere hat ihm einen Vortrag gehalten. Und dann hat er ihm einen anderen Vorschlag gemacht, sie haben miteinander diskutiert. Und dann sagt er, ja, darüber werde ich einen Artikel schreiben. Und dann hat er aufgehängt und setzt sich zu mir an den Tisch und hat gesagt, Sigi, was soll ich schreiben? Kannst du mir helfen, den Artikel zu schreiben? Ich habe in Kürze eine Anzahl Bibelstellen gezeigt und habe ihm den Weg gezeigt, wie ich es machen würde. Und er war ganz glücklich, hat gesagt, das gibt auch noch eine wunderbare Predigt für den nächsten Sonntag. Seht ihr, Geschwister, ich glaube, das eine Prinzip ist das, dass wir in diesen schweren Fragen wie Sabbat zum Beispiel, wo es nach außen so eine große Entscheidung erfordert, wenn ich mit diesem Mann beginne, mit dem Sabbat und ihn dazu führe, dass er einsieht, dass der Sabbat richtig ist, was geschieht mit diesem Mann? Entweder er stellt sich gegen die Bibel, gegen den Sabbat, weil die Last für ihn zu groß ist, oder dann werfen sie ihn Kopf über Hals aus der Gemeinde raus. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, mit diesen Menschen einen anderen Weg zu gehen. Ich habe mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie in solchen Kreisen verkehren, mit solchen Leuten gebunden, an solche Leute gebunden sind, habe ich immer mit Fragen begonnen, die, wie soll ich sagen, die keine offizielle Entscheidung von ihnen abverlangt. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Katholiken und ihr beginnt mit diesem Mann über den Sabbat zu diskutieren. Und er kommt zur Überzeugung, dass der Sabbat richtig ist. Und jetzt kommt die ganze Lawine von außen auf ihn hereingewalzt. Der ganze Kampf von allen Freunden, Bekannten, die gehen auf solche Leute los wie auf ein Opfer, auf ein armes Opfer. Dann hat der Mensch zu wenig Kraft, um Ja zu sagen, um diesen Weg zu gehen. Es braucht ein viel größeres Fundament, ein Vertrauen, ein Glauben, eine feste Hoffnung, dass der Mensch willig wird, dafür auch so etwas auf sich zu nehmen. Das ist meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Ich werde euch morgen oder übermorgen, weiß nicht mehr genau, werde ich euch eine Erfahrung erzählen, die ich gerade jetzt gemacht habe, von einem Mann, der einfach viel zu früh die Frage des Sabbats aufgegriffen hat und einfach darüber Bescheid haben wollte. Und ich bin darauf eingegangen und ich werde euch erzählen, was für eine Reaktion das gebracht hat. Es kommt mir dann vor wie beim Gleichnis, da fiel etliches unter die Dornen und dann kamen die Sorgen und die Probleme und haben das alles erstickt. Es ist wichtig, dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen weise vorgehen und ihnen auch helfen, dass sie Schritt für Schritt wachsen können in den Entscheidungen und dass wir ihnen nicht zu viel von heute auf morgen abverlangen. Also, mein Ziel für diese Tage, ich wiederhole es, ich möchte versuchen, euch zu zeigen, was wir für eine wunderbare Botschaft haben, was für eine herrliche Hoffnung. Und das zweite Ziel, ich möchte euch zeigen, wie mir Gott geholfen hat, etwas zu lernen aus vielen Enttäuschungen und negativen Erfahrungen, dass wir den Leuten das alte Haus stehen lassen sollen und daneben ein neues aufbauen sollen und sie dann einfach am Schluss freundlich einladen, umzuziehen, und dann werden wir erleben, wie Menschen Entscheidungen für den Umzug treffen. Ich glaube, wenn wir davon etwas mitnehmen, dann hat es sich gelohnt, dass wir einige Stunden miteinander hier verbracht haben. Ich hoffe, dass wir mit Gottes Hilfe am Schluss, am Sonntag, froh wieder auseinandergehen dürfen, mit einem neuen Entschluss, noch besser und treuer für Gott zu wirken, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Wir haben überall um uns herum Menschen, die brauchen diese Hoffnung, die brauchen diese Botschaft. Ich habe heute im Zug, saß eine Frau in der Schweiz bis nach Basel im Vis-à-vis, und wir hatten ein ganz wunderbares Gespräch. Und die Frau hat eine Arbeit angenommen, die sie gratis verrichtet. Sie macht Sterbebegleitung. Sie hat jede Woche jemand anders, der am Sterben ist, und begleitet diese Menschen bis zum Tod. Und die Frau hat so interessant erzählt, was sie da erlebt. Und als ich ihr dann eine Broschüre Tod, Auferstehung, Himmel, Hölle gab, hat sie die Broschüre mit großer Freude und gerne genommen. Und dann ging es über die Grenze. Da stieg eine Frau ein, mein Platz war reserviert. Ich habe schon lange voraus daheim gebetet, der liebe Gott möchte helfen, dass die richtige Person neben mir reserviert. Und wir waren alleine, da eine Frau und ich, zwei Bänke nebeneinander. Die Frau war im Urlaub und eine ganz intelligente, interessante Frau. Wir hatten ein so gutes Gespräch miteinander. Die Frau hat mir am Schluss gesagt, wissen Sie, ich war jetzt 14 Tage im Urlaub. 14 Tage habe ich mit niemandem ein solches Gespräch gehabt wie jetzt auf dieser Reise. Ich bin Ihnen so dankbar. Ich glaube, dass unsere Begegnung geführt war. Ich werde ihr ein Buch schicken, an dem sie große Freude hat. Ich werde ihr eine Predigt schicken, die ich gehalten habe. Und ich bin ganz überzeugt, dass diese Frau weiter studieren wird und mehr wissen will, wenn sie das Buch gelesen hat und die Kassette gehört hat. Ich habe, vielleicht erzähle ich noch eine kurze Erfahrung, ist eine lange Erfahrung, aber sie ist für mich zu einem großen Segen geworden. Vor etwa 4 Jahren war ich an einem Sabbatmorgen in der Eisenbahn unterwegs. Ich musste ganz früh weg von zu Hause, um in eine Gemeinde zu kommen, die ziemlich kompliziert zu erreichen war. Und wie ich es immer am Sabbat mache, am Sabbat, wenn ich, gehe ich nicht mit dem Auto, mit der Bahn. Ich gehe mit der Bahn, weil ich mehr Zeit habe und auch Möglichkeit habe, mit Menschen zu sprechen in der Bahn. Und ich habe an jenem Tag besonders auch gebetet, lieber Gott, lass mich mit Menschen zusammenkommen, die nach Wahrheit suchen. Und da musste ich in einem Bahnhof, in einem großen Bahnhof in der Schweiz, mehr als eine halbe Stunde warten auf den Anschluss. Und so bin ich einfach durch die ganzen Bahnhofhallen spaziert, auf und ab und hin und her, und habe die Leute angeschaut und immer wieder gesagt, lieber Gott, zeig mir, wenn irgendjemand da ist, der mich braucht. Und ich komme da zu einer Bank am Morgen um 6:30 im Winter, und da sitzt ein junger Mann auf einer Bank und schaut mich an und lacht. Ich habe natürlich auch gelacht, habe mich zu ihm hingesetzt und dann hatten wir ein Gespräch miteinander. Ich habe ihn gefragt, was er hier macht und so, und wir hatten ein ganz gutes Gespräch. Und dann habe ich gesehen, ich muss jetzt auf den Zug. Und dann habe ich dem jungen Mann die Broschüre gegeben, der bessere Weg. Er schaut die Broschüre an, schaut mich an, sieht meine Kleider, hat wahrscheinlich vorher schon gesehen, hat mich richtig angeschaut und sagt, bist du Adventist? Sag ich, ja. Dann sage ich, ja, wie kommst du darauf? Ja, ich habe jetzt einfach gedacht, du könntest Adventist sein. Und dann habe ich gefragt, was er sei, ja, Katholik. Und dann hat er mir ein paar Fragen gestellt und dann sagt er zu mir, weißt du, Gott hat uns zusammengeführt. Ich bin ganz überzeugt, das hat Gott gewirkt, dass wir uns heute Morgen hier getroffen haben. Ich habe ihn dann daheim besucht und um die Geschichte kurz zu machen, dieser junge Mann hat so eine Freude an der Adventbotschaft bekommen. Er hat sein ganzes Geld fürs Werk gegeben. 400.000 D-Mark. Fast alles, was er hatte. Und er hat gesagt, ich habe einen Wunsch, dass mit diesem Geld Literatur, mit dieser Botschaft, die mich froh gemacht hat, verbreitet wird. Er wollte das Geld mir geben, ich habe gesagt, ich nehme es nicht. Schick du das an die Vereinigung. Er hat es an die Vereinigung gesandt mit der Auflage, dass ich mit diesem Geld Bücher verteilen soll. Ist viel Geld. Und er hat gewünscht, dass wir gewisse Bücher verbreiten. Radikale Veränderungen stehen bevor. Der große Kampf, das Leben Jesu. Und er hat auch gewünscht, dass wir in den Oststaaten arbeiten. Und ich hatte jetzt, bis jetzt, als Hobby, neben aller anderen Arbeit, hatte ich die Übersetzung und Druck und Verbreitung von Literatur in vielen Ländern. In Bulgarien, Rumänien, in Ungarn, in der Tschechei, Jugoslawien, in Litauen. In Litauen haben wir sogar einen Verlag gegründet. Bruder Streit aus Hamburg hat mir dabei geholfen. Er ist sogar hingereist, hat Druckmaschinen mitgegeben, hat einen Verlag eingerichtet und es läuft gut. Sie drucken jetzt ein Buch nach dem anderen. Dann in Lettland, in Polen, in Holland, in ich weiß nicht mehr wo. In der Ukraine haben wir 50.000 der große Kampf drucken lassen und die haben die 50.000 Bücher bei einer Evangelisation verbreitet. Und jetzt habe ich dann das letzte Geld. Jetzt reicht es noch für ein Buch in Spanisch. Da sind wir jetzt gerade so im Abschluss. Und ein Buch in Swahili. Wir haben auch einige 10.000 Bücher noch in den Philippinen gedruckt. Und wenn das dann ausgeführt ist, dann ist das Geld weg. Es war eine wunderbare Zeit. Hunderttausende von Büchern drucken. Und ich bin ganz überzeugt, dass dieser junge Mann einmal im Himmel Frucht sehen wird, die durch diese Literatur entstanden ist. Geschwister, wenn wir für Gott arbeiten und von ganzem Herzen uns einsetzen, um den Menschen diese wunderbare Botschaft zu bringen, wenn wir beten dafür, Gott wird uns helfen, ein Licht in dieser Welt zu sein, dass andere Menschen den Weg zur Gemeinde finden. Ich war vor Jahren in einer kleinen Gemeinde. Ein Bruder in der Gemeinde hat immer gesagt, es hat doch keinen Wert, so ein paar alte Leute, so eine kleine Gruppe. Es ist besser, wir verteilen uns, die einen gehen in die Gemeinde und die anderen dorthin. Und ich habe immer gedacht, es darf doch nicht sein. Und dann habe ich mit der Hauskreisarbeit begonnen. Und heute, damals waren eine Weile lang meine beiden Töchter die einzigen Kinder. Und jetzt haben wir eine Gemeinde, ungefähr 25 bis 30 kleine Kinder rennen am Sabbat herum. ist etwas Wunderbares. Alles junge Ehepaare und Familien, junge Leute. Ich bin fast der Älteste, es sind noch zwei älter als ich von der ganzen Gemeinde. Und es ist eine Freude, wie sie mithelfen, das Evangelium zu verkündigen. Es lohnt sich, wenn wir für Gott arbeiten, wenn wir unser Bestes geben, unsere ganze Zeit, unsere Mittel, unsere Gaben einsetzen, um andere Menschen froh zu machen. Möge Gott uns helfen, dass wir das immer mehr erkennen und dass wir uns auch ihm zur Verfügung stellen, dass er uns als Werkzeuge brauchen kann. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für heute Abend. Amen.